Menschenrechte kennen keine Grenzen. Der Podcast von FIAN Deutschland. Wir zeigen dir, was FIAN bewegt. Bleib dran!
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von FIAN Deutschland. Ich bin Tine, eure Moderatorin. Sag mal, wie oft hast du heute schon den Wasserhahn aufgedreht? Also ehrlich gesagt, ich habe auch nicht mitgezählt, denn Wasser gehört ja für uns ganz selbstverständlich zu unserem Leben, ganz besonders hier in Deutschland dazu. Und jeden Tag verbrauchen wir eben eine Unmenge an Wasser. Also ob das direkt ist, das heißt, wir trinken es, wir machen den Abwasch, wir duschen, wir gießen die Blumen. Oder auch indirekt, immer wenn wir Gegenstände kaufen, wie zum Beispiel Kleidung. Denn wusstest du, ehrlich gesagt, ich wusste es vorher nicht, dass wir für fast alle Produkte, die wir so bei uns im Alltag verwenden, zu ihrer Herstellung Wasser verbraucht wurde. Und ja, wie viel Wasser du im Laufe eines Tages verwendest, kannst du mit einem Tool berechnen, das du auch im Internet findest, zur Errechnung des individuellen Wasserfußabdrucks. Den Link dazu stellen wir euch auch in die Shownotes. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, ob wir genug zu trinken haben oder ob eben morgen noch genug Wasser zum Duschen da sein wird. In anderen Ländern sieht das anders aus. Wie dort der Zugang zu Wasser ist, wie die Folgen für die Menschen aussehen und ganz besonders, was das Menschenrecht auf Wasser bedeutet, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Dazu habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen, und zwar Gertrud Falk. Erst einmal ganz herzlich willkommen, liebe Gertrud. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder zu einem Gespräch treffen. Und für euch, liebe Zuhörenden, stelle ich sie kurz vor. Gertrud Falk ist Mitarbeiterin bei FIAN Deutschland und Expertin für das Thema Menschenrecht auf Wasser. Doch fangen wir doch erstmal bei uns an. Gertrud, erklär doch mir und unseren Zuhörenden einmal, was ist denn überhaupt der Wasserfußabdruck?
Ja, liebe Tine, der Wasserfußabdruck, das ist ein Modell, mit dem man unseren gesamten Wasserverbrauch darstellen kann. Denn wir verbrauchen nicht nur so direkt das Wasser zum Trinken, zum Waschen oder zum Blumengießen, wie du gesagt hast, sondern wir verbrauchen durch unseren Konsum auch indirekt Wasser. Denn du hast ja auch schon gesagt, dass für die Herstellung von fast allen Gütern Süßwasser gebraucht wird. Das Süßwasser wird entweder eben von den Materialien aufgenommen bei der Produktion oder es verdunstet oder es wird eben auch verschmutzt, sodass es in der Form erstmal nicht mehr zur Verfügung steht. Und dieser sogenannte indirekte Wasserverbrauch zusammen mit dem direkten Wasserverbrauch ergibt dann den Wasserfußabdruck. Und den kann man halt berechnen pro Person, pro Unternehmen oder eben auch pro Land. Und kann das dann auch vergleichen. Also wie viel Wasser verbrauchst du, wie viel verbrauche ich? Oder wie viel Wasser verbraucht Deutschland und wie viel Wasser verbraucht Guinea? Nur als ein Beispiel. Und was man mit diesem Modell dann auch machen kann, ist, man kann auch darstellen, wie viel Wasser von einem Land zum anderen exportiert oder importiert wird. Also ob ein Land quasi die Wasserressourcen eines anderen durch den Import, durch die Nutzung von bestimmten Waren auch ausbeutet und damit eben dieses Wasser dem dortigen Ökosystem auch entzieht. Was Deutschland jetzt betrifft, hier verbraucht jede Person pro Tag ungefähr 130 Liter Wasser so direkt, ne? Wie gesagt, waschen, Zähne putzen, Blumen gießen und indirekt aber 7200 Liter pro Tag pro Person. Das ist also viel, viel mehr. Und wir nehmen das eben gar nicht wahr, weil wir das Wasser in den Gütern eben nicht sehen können. Deutschland als ganzes Land verbraucht jetzt aber pro Jahr 219 Milliarden Kubikmeter. Das ist ja für mich auch eine unvorstellbare Menge. Und man kann das ein bisschen in Relation zum Bodensee setzen. Der Bodensee enthält rund 50 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das heißt, die Menge, die Deutschland, die wir insgesamt verbrauchen, ist über viermal höher, viermal mehr als die Menge des Wassers im Bodensee. Und was jetzt aber wichtig dabei ist, ist, dass nur 14% dieses Wassers tatsächlich aus Deutschland kommt. Wir importieren also die größte Menge des Wassers, was wir indirekt nutzen, aus anderen Ländern. Und das heißt, wir entziehen es dort dem Ökosystem. Und das kann auch bedeuten, dass auch die Menschen deswegen dort nicht mehr genug Wasser zur Verfügung haben. Und deswegen lohnt es sich eben, hier genauer hinzugucken.
Das heißt, im internationalen Vergleich verbrauchen wir in Deutschland eine richtig große Menge an Wasser und gleichzeitig ist bei uns die Wasserversorgung kein Problem. Ich finde, das hört sich an wie ein Paradox. Wie sieht es da in den anderen Ländern aus, Gertrud?
Also mich beeindruckt wirklich, wie viele Menschen weltweit immer noch keinen Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser haben. 2,1 Milliarden Menschen ist für mich eine unfassbare Zahl. Und obwohl das ja auch eben gar nicht nötig wäre eigentlich, wenn entsprechende Maßnahmen getroffen würden. Darüber hinaus, noch dramatischer ist es bei der Versorgung mit sicheren Sanitäranlagen, die ja auch mit Wasser zu tun haben. 4,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sicheren, sauberen Sanitäranlagen. Was mich ganz grundlegend schockiert oder wach gemacht hat, als ich mich mit dem Thema Wasser beschäftigt habe, ist, wie gering weltweit die Süßwasserressourcen überhaupt nur sind. Nur 3% des global vorhandenen Wassers ist Süßwasser und davon steht uns zum wirklichen Gebrauch, zum Zugang dazu nur eine ganz geringe Menge überhaupt zur Verfügung. Und so wie wir mit Süßwasser umgehen, auch natürlich verursacht durch die Klimakrise, verringern wir die Menge dieses Süßwassers und verursachen damit eben wirklich weitere Krisen. Und das erschreckt mich sehr.
Welche Folgen hat es für die Menschen, wenn sie nicht genug Trinkwasser haben?
Ja, wenn das Wasser eben nicht reicht fürs Kochen zum Beispiel, dann gibt es eben auch weniger zu essen an dem Tag. Und es gibt sowieso eben auch weniger zu trinken. Und das ist ja eine ganz große Schwierigkeit, denn ja, genug zu trinken zu haben, ist ja ganz essentiell überhaupt für unser Leben und dann natürlich eben auch für die Ernährung letztlich.
Jetzt stellt sich mir und wahrscheinlich auch unseren Zuhörenden die Frage, wie kommt es eigentlich zu der Wasserknappheit? Sind das hauptsächlich natürliche Ursachen? Ich meine, gibt es grundsätzlich zu wenig Wasser auf der Erde? Denn ich habe auch gelesen, dass die Wirtschaft und Unternehmen eine große Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall finde ich eben auch das einen Skandal. Denn diese Unternehmen, die oft eben sehr viel Macht haben, auch eben nicht nur wirtschaftliche, auch politische Macht durch ihre Kooperation mit entsprechenden Regierungen, nutzen Wasserressourcen eben sehr oft wirklich auf Kosten der Bevölkerung aus und auf sehenden Auges. Wir arbeiten bei FIAN eben sehr viel zu solchen Fällen, die oft unter dem Begriff Landgrabbing laufen. Aber mit Landgrabbing ist eben sehr oft auch das Watergrabbing verbunden, was meist nicht thematisiert wird in diesen Zusammenhängen. Das heißt zum Beispiel, dass sogenannte Investoren in großflächige Landwirtschaft im globalen Süden der Bevölkerung vor Ort den Zugang zu Wasser nehmen, zum Beispiel durch Zäune, die sie um die Grundstücke ziehen, auch durch übermäßigen Verbrauch der natürlichen Wasservorkommen, die sich dadurch verringern, und aber auch eben durch die Verschmutzung von Wasser durch Agrarchemikalien, die dann eben ungeklärt dort in den Boden und die Gewässer gelangen. Die andere Industrie ist der Bergbau, der Abbau von Rohstoffen, der sehr häufig eben für die Industrie im globalen Norden passiert, die eben auch zu Verschmutzung von Wasser durch Sedimente führt in den Oberflächengewässern und auch eben das durch tiefe Ausbaggern der Gruben zum Absinken des Grundwassers. Und naja, das Dritte ist natürlich auch die Klimakrise, die ja auch von den Industriestaaten, also auch von uns verursacht ist und die eben zur Verringerung der üblichen Niederschläge führt, dem Austrocknen von Oberflächengewässern und eben auch deren Verschmutzung durch Starkregenfälle. Und das passiert ja eben auch zum Profit vieler Industriekonzerne.
Das hat ja dann dazu geführt, dass im Jahr 2010 die Vereinten Nationen das Menschenrecht auf Wasser anerkannt haben. Und bevor wir jetzt zu der Wirkung dieser Anerkennung kommen, erkläre uns doch erst einmal, was ist denn das Menschenrecht auf Wasser?
Das Menschenrecht auf Wasser bedeutet, dass Wasser in ausreichendem Maß verfügbar sein muss,
dass es gesundheitlich unbedenklich sein muss, also gutes Trinkwasser sein muss und dass es eben auch für alle Menschen zugänglich sein muss. Das heißt, Menschen sollen nicht kilometerweit erstmal laufen müssen, um an Trinkwasser zu kommen. Und es muss auch eben preislich erschwinglich sein für sie. Und der Staat hat gegenüber diesem Recht bestimmte Pflichten. Und zwar die Achtungspflicht, die bedeutet, dass der Staat den Zugang zu Wasser von Menschen eben nicht behindern oder beenden darf, dass er da nicht eingreifen darf. Er hat die Schutzpflicht. Das bedeutet, dass er die Menschen gegenüber Interessen und Eingriffen von Dritten, von anderen, in ihr Recht auf Wasser schützen muss. Das heißt konkret zum Beispiel sehr oft, dass er sie gegen Unternehmen schützen muss, die das für ihre Wirtschaftsinteressen übermäßig viel Wasser beanspruchen. Und die dritte Pflicht ist dann die Gewährleistungspflicht. Das bedeutet, dass Staaten den Menschen helfen müssen, unter die Arme greifen müssen, eben ihr Recht auf Wasser zu bekommen, zu verwirklichen, die das aus eigenem Vermögen nicht schaffen können. Sei es, weil sie eben zu wenig Geld haben, um sich das Wasser zu kaufen, oder weil sie eben ja, in Gegenden leben, wo es eben dieses gesunde und ausreichende Trinkwasser nicht gibt.
Damit kommen wir zur Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser im Jahr 2010 durch die Vereinten Nationen. Wir kennen ja bereits aus einer vorherigen Podcast-Folge mit dir, Gertrud, das Menschenrecht auf Nahrung und die doch herausfordernde Durchsetzung von Menschenrechten allgemein. Hat denn die Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser etwas bewegt?
Na, es hat sich schon sehr viel geändert, was die Aufmerksamkeit auf das Thema betrifft und vor allen Dingen auch die Aufmerksamkeit auf die Gruppen, die ärmsten Gruppen, die am stärksten ausgegrenzten Gruppen, die ja eben auch am stärksten von diesem Problem, dem Zugang zu Wasser, betroffen sind. Die Vereinten Nationen, der Menschenrechtsrat vor allen Dingen, hat ja das Mandat für einen Sonderberichterstatter zum Menschenrecht auf Wasser eingerichtet, der regelmäßig über Missstände, aber natürlich auch Best Practice berichtet und dadurch eben wirklich die Aufmerksamkeit auf diese am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen lenkt, die meistens auch im ländlichen Raum leben. Und das ja, hat eben auch zur Folge, dass diese Menschen dort stärker auch ihre Ansprüche durchsetzen können, ja, öffentlich machen können, eben auch nach Partizipation, dass sie teilhaben, dass sie auch quasi dieses Empowerment haben, bekommen, dadurch, dass sie nun eine völkerrechtliche Ressource haben, auf die sie sich auch berufen können. Das Thema kann eben dadurch nicht mehr so einfach vom Tisch gewischt werden. Und das ist sicherlich auch sehr wichtig für, man sagt Menschenrechtsverteidiger, UmweltrechtsverteidigerInnen, die sich eben auch für den Erhalt von Wasserressourcen einsetzen oder eben auch für den Zugang zu Trinkwasser, die oft kriminalisiert werden von Regierungen und dadurch aber auch gestärkt sind, weil sie sagen können, hier, es gibt ein Menschenrecht auf Wasser und wir tun letztlich nichts Illegales, wenn wir das einfordern, dass das umgesetzt wird. Es macht auch deutlich, dieses Menschenrecht auf Wasser, dass wirklich die Staaten verpflichtet und verantwortlich sind dafür, wenn dieses Recht verletzt wird, wie man im Menschenrechtssprech sagt. Denn es verpflichtet sie, das Menschenrecht auf Wasser zu garantieren, beziehungsweise, wenn das nicht sofort auf einen Schlag geht, das Maximum ihrer Ressourcen dafür zu verwenden. Und da kann man natürlich auch den Finger in die Wunde legen bei Regierungen, bei der Haushaltsplanung. Und darüber hinaus gilt eben dieses Recht auch grenzüberschreitend. Das heißt, auch Staaten sind dafür verantwortlich, wenn durch ihre Maßnahmen, ihr Handeln oder eben auch durch das Handeln von Unternehmen in ihrem Rechtsbereich in anderen Ländern es zur Blockade von Zugang zu Wasser für örtliche Bevölkerung geht, zur Verschmutzung oder eben pauschal, allgemein gesagt, zur Verletzung des Menschenrechts auf Wasser.
Im Endeffekt heißt das, dass jede Person ihr Menschenrecht auf Wasser aufgrund der Legitimierung durch die Vereinten Nationen ja einfordern kann. Und in dem Beispiel der Bauxitmine in Guinea hat Fian und weiteres ja auch schon getan. Gertrud, kannst du uns nochmal erklären, worum geht es in dem Fall?
Also in Guinea, in diesem Fall, handelt es sich um die Folgen einer Bauxitmine auf unter anderem die Wasserversorgung der örtlichen Bevölkerung, und zwar von bisher 13 umliegenden Dörfern, denen durch diese Mine, vor allen Dingen jetzt durch die Erhöhung deren Produktion, der Zugang zu Wasser genommen wird, und auch weitere Dörfer, in deren Einzugsgebiet davon bedroht sind von diesen Folgen. Die Mine verschmutzt also saubere, bis dahin saubere Oberflächengewässer. Die Gegend dort ist sehr wasserreich, sehr viele Flüsse gibt es dort, auch Seen. Diese Flüsse trocknen durch diese Sedimente der Mine aus und auch Quellen versiegen. Und dadurch gibt es ja zum Beispiel auch keine Fische mehr in den Flüssen, von denen die Bevölkerung sich dort wesentlich auch ernährt. Und auch das Vieh hat eben teilweise nicht mehr genug zum Trinken.
Damit wir jetzt auch eine Vorstellung davon bekommen, was bedeutet das konkret für die Menschen, die dort leben?
Ja, die Betroffenen dort vor Ort, die kannten bis dahin keine Verschmutzung ihrer Gewässer in diesem Ausmaß. Das heißt, die haben diese Flüsse eben wirklich zur Körperpflege auch genutzt, Wäsche waschen und teilweise auch Wasser entnommen, um es abzukochen und auch eben für das Kochen zu nutzen. Und ja, Deutschland letztlich verletzt eben deren Menschenrecht auf Wasser und gefährdet damit wirklich auch deren Leben, um sich oder unsere Industrie eben mit diesem Rohstoff zu versorgen.
Was mich ehrlich dabei sehr schockiert, ist, dass Deutschland, also unsere deutsche Regierung, eine immense Rolle dabei spielt. Kannst du uns das erklären?
Was das zusätzlich Schockierende daran ist, dass trotz dieser verheerenden Auswirkungen diese Mine von der Weltbank gefördert wird, also genauer von deren Tochterorganisation, der International Finance Corporation, und aber auch die deutsche Regierung für einen Kredit bürgt, den die Ingiba Bank für diese Mine gegeben hat. Und damit verbunden ist, dass das Bauxit aus dieser Mine zu einem großen Anteil eben auch nach Deutschland exportiert werden muss. Und wenn man die Sichtweise umdreht, dann ergeben die Statistiken, die uns vorliegen, dass über 90% des Aluminiums, das in Deutschland verarbeitet wird, letztlich aus dieser Mine kommt. Also das Bauxit, das für die Aluminiumproduktion benötigt wird, kommt aus dieser Mine.
Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen, denn du sagst gerade, die deutsche Regierung unterstützt Menschenrechtsverletzungen. Da fragen wir uns alle sicherlich, wieso tun sie das?
Ja, es liegt sicherlich eben daran, dass, was jetzt Deutschland betrifft, die Versorgung der Industrie mit Aluminium eine große Bedeutung hat und der deswegen offensichtlich Vorrang gegeben wird gegenüber der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung dort. Es wird darüber hinweggesehen, es wird gesagt, ja, wir geben ja dem Unternehmen auch Auflagen, die das Unternehmen erfüllen soll, damit wir eben unsere Garantie für diesen Kredit aufrechterhalten. Und was wir wissen, ist, dass minimale, kleine Schritte des Unternehmens eben schon als Erfolg gewertet werden, die aber oft bei der Bevölkerung vor Ort nicht ankommen.
Es wird ja davon gesprochen, dass das Unternehmen Alternativen für die Wasserversorgung angeboten hat. Inwieweit stimmt das oder stimmt das vielleicht auch nicht?
Das Unternehmen hat zwar dann auf öffentlichen Druck Bohrlöcher mit Wasserpumpen angelegt, aber nicht sachgemäß, denn gleichzeitig wird jetzt gesagt den Leuten, sie sollen das nicht trinken, weil das Wasser zu eisenhaltig ist. Das heißt, die Leute haben zwar sozusagen eine Alternative angeboten bekommen, aber die gleichzeitig keine Alternative ist. Die Leute sagen auch, selbst wenn sie das trinken könnten, es reicht eben nicht, um das Vieh auch zu trinken, was dort eben traditionellerweise teilweise sich auch selbst an Flüssen zu trinken verschafft, und dieses Wasser zu pumpen ist anstrengend, und die Frauen sagen, also das schaffen sie einfach nicht, eben auch zusätzlich auch noch Wasser für ihr Vieh zu pumpen, und das Vieh wandert dann ab, das Vieh wird dort nicht in Ställen oder in eingezäunten Weiden gehalten, sondern traditionell läuft es frei rum und das Vieh läuft hinweg, weil es woanders dann eben Wasser findet. Und sie sagen eben auch, dass auch diese Wasserpumpen eben den Fisch nicht ersetzen, denn der kommt nicht aus den Pumpen raus. Das heißt, sie müssen einen Großteil wirklich ihrer Nahrung, ihrer traditionellen Nahrung, darauf verzichten und jetzt umstellen, was eben auch nicht so einfach ist, denn ihnen fehlt oft jetzt Einkommen, eben dadurch, dass die Frauen durch die langen Wege, die sie immer noch zurücklegen, teilweise eben 1 Kilometer, 2 Kilometer, ihnen die Zeit fehlt für beispielsweise die Landwirtschaft, die sie vorher betrieben haben und deren Überschuss sie verkauft haben. Und dass es auch zu Konflikten mit anderen Dörfern führt, die sagen, ja, ihr nehmt uns jetzt unser Wasser weg. Also eine sehr, sehr heikle Situation für die Menschen dort zur Folge hat.
Gibt es denn Möglichkeiten, wie solche Verletzungen des Menschenrechts auf Wasser wieder im Nachhinein entweder korrigiert werden oder auch im Vorhinein verhindert werden könnten? Das heißt, kannst du uns mal sagen, welche Maßnahmen müssten ergriffen werden und ja, wer wäre dann auch dafür zuständig und verantwortlich?
Also nochmal, dazu sind sehr viele Maßnahmen global nötig. Zum einen müssen natürlich alle Staaten mehr Anstrengungen für die Wasserversorgung der ländlichen Bevölkerung insbesondere durchführen, wahrnehmen und auch die ländliche Bevölkerung einbeziehen in Planung und Durchführung. Das ist auch nochmal wichtig, weil wir auch Beispiele immer wieder mal hören, dass zwar Maßnahmen durchgeführt werden, aber über die Köpfe der Betroffenen hinweg und die dann eben auch ihr Ziel nicht wirklich erreichen. Es können und müssen Maßnahmen ergriffen werden, die die Verschmutzung von Wasser durch industrielle Landwirtschaft und Bergbau stoppt oder zumindest eindämmt. Und das könnte zum Beispiel passieren, indem diese Unternehmen verpflichtet werden, ihre Abwässer zu reinigen. Denn diese Kosten werden eben häufig auf die Gesellschaft dann abgeschoben. Und das müsste aber quasi in Wirtschaftspläne der Industrie, der Unternehmen aufgenommen werden. Es könnte eine stärkere Pflicht zum Recyceln von Rohstoffen auch bei uns hier in den Industriestaaten angeordnet werden, durchgeführt werden. Das würde eben unseren sogenannten Wasserfußabdruck eben auch sehr, sehr massiv verkleinern. Und was für alle diese Maßnahmen wichtig ist, es muss Sanktionen geben bei Verstößen. Denn sonst sind es oft eben zahnlose Tiger, mit denen man nicht wirklich weiterkommt. Und ja, nicht zu vergessen, eben ein wirksamer Klimaschutz. Denn natürlich ist die Klimakrise, führt eben auch massiv zu fehlendem Wasser, zu Verringerung der Niederschläge, zur Verschmutzung durch Wasser, eben durch Unwetter, wenn auf einen Schlag eben große Mengen von Wasser herabregnen. Und bisher, global betrachtet, ist der Klimaschutz ja nicht wirksam. Denn ich habe gerade jetzt nochmal in der Zeitung gelesen, dass die CO2-Ausstöße sich weiter kontinuierlich erhöhen, weltweit.
Was tut FIAN alles, wenn es um das Menschenrecht auf Wasser geht? Kannst du uns einen umfassenden Einblick in die Arbeit von FIAN geben?
Wir arbeiten auf mehreren Ebenen zum Menschenrecht auf Wasser. Immer basierend erstmal auf den konkreten Fallbeispielen, die wir halt kennen, in denen die Betroffenen uns auch um Unterstützung bitten, wie zum Beispiel eben der Fall der Sangaredi-Mine in Guinea, wo den örtlichen Gemeinden quasi das Wasser abgegraben wird, wie man salopp sagt, also die Wasserressourcen zerstört werden durch diese Bauxitmine. Und wir kennen eben noch weitere Beispiele eigentlich auf allen Kontinenten. Und auf Basis dieser Beispiele konfrontieren wir die zuständigen staatlichen Stellen damit und fordern von ihnen im Namen der Betroffenen oder vor allen Dingen mit ihnen zusammen Wiedergutmachung ein. Und das machen wir natürlich insbesondere, wenn Deutschland da in irgendeiner Form eine Rolle spielt und mit dazu beiträgt, dass eben das Recht auf Wasser in bestimmten Regionen von bestimmten Gemeinden verletzt wird und sie das nicht mehr wahrnehmen können. Wir bieten den Betroffenen auch Menschenrechtstrainings an. Viele kennen die völkerrechtliche Basis des Menschenrechts auf Wasser nicht. Und wir informieren sie darüber, wir schulen sie dazu, damit sie selber eben auch dieses Recht anwenden können in ihrer Arbeit oder verwenden können auf jeden Fall, um für ihre Rechte einzutreten und deutlich zu machen, dass es nicht um Partikularinteressen geht, sondern eben um ein Menschenrecht. Wir beziehen auch die Folgen der Klimaveränderung, der Klimaerhitzung mit ein, denn die führt eben auch in vielen Weltteilen, Gegenden der Welt dazu, dass Menschen ihr Menschenrecht auf Wasser nicht mehr wahrnehmen können, weil Quellen versiegen, weil Flüsse austrocknen oder wie zum Beispiel in Honduras, wo der Meeresspiegel steigt und deswegen auch Böden versalzen, auch Grundwasser dadurch versalzt und Menschen eben ihr Recht auf Wasser vor Ort nicht mehr wahrnehmen können. Wir setzen uns weiterhin auf dieser Basis auch dafür ein, dass in internationalen oder eben auch regionalen Umwelt- oder Menschenrechtserklärungen oder Abkommen das Menschenrecht auf Wasser auch wirklich explizit erwähnt wird, um eben die völkerrechtliche Basis auch zu verbreitern für das Menschenrecht auf Wasser. Und nicht zuletzt auch bieten wir Bildungsveranstaltungen, Bildungsmaterialien hier in Deutschland auch an, denn in Deutschland wissen einfach auch zu wenig Menschen über dieses große Drama der Wasserversorgung, wie ich es gerne nenne. Und damit auch Sie eben die deutsche staatliche Stellen auffordern können, mehr zum Schutz des Menschenrechts aufs Wasser und zur Gewährleistung und zum Respekt eben zu tun.
Damit endet unsere heutige Podcast-Folge. Ihr lieben Zuhörenden, herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal schauen wir uns ein weiteres spannendes Thema an. Wann es soweit ist, erfahrt ihr auf unserer Website fion.de und in unserem Newsletter. Alle Informationen findet ihr auch hier in den Shownotes auf der Seite podcast.de.
Fion für Menschenrechte.